Ich möchte uns, bevor wir biblische Thematik betrachten, möchte ich uns zuerst zwei, drei Dinge betonen. Also ich sage auch gleich, warum ich das mache. Man könnte ja denken, jetzt packt es ihn. Aber es gibt geistlich manche Dinge und ich denke immer so, zu Anfang des Jahres ist es gar nicht schlecht, wenn man nochmal die Linie ein bisschen zieht und einfach zeigt, was biblisch richtig ist, was falsch ist, auch was Gott gegeben hat. Man vergisst es sehr leicht im, ich sage es einmal ausdrücklich auch mit dem Wort, im Trubel einer Gemeindearbeit im Lauf der Jahre. Zwar, ich möchte uns zuerst drei Bibelstellen lesen, zuerst zwei, dann eine dritte, um dann zum Thema zu kommen. Und zwar, das eine ist Hebräer 13, Vers 17. Dort heißt es: Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Das ist die eine Stelle. Die zweite Stelle ist Jakobus 3, der erste Vers. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Warum lese ich die zwei Bibelstellen? Ich möchte einfach betonen, dass das, was in einer biblischen Gemeinde abläuft, keine Privatsache ist. Das heißt, es spielt eine ungeheuer große Rolle, was eine Gemeinde lehrmäßig weitergibt. Und man sieht hier auch, die Bibel sagt, die Verantwortlichen, da steht ein Wort im Griechischen, das kann alles Mögliche, vom Älteste bis zum sagen wir, Mitarbeiter in der Jungschar, es heißt einfach die, die vorne draus gehen. Da kommt das Fremdwort her, das man früher bei uns gebraucht hat, Hegemonie. Das heißt, es zeigt hier an, dass letztendlich der die Richtung vorgibt, eine gewisse Verantwortung vor Gott hat. Das heißt also umgekehrt, es ist nicht nur ungeheuer wichtig, was hier weitergegeben wird, sondern es ist auch demjenigen nicht seine Privatsache, was er tut. Sondern hier ist man letztendlich Gott verantwortlich. Und die Bibel sagt hier etwas, wo man eigentlich erschrecken muss, wenn man verantwortlich ist in einer Gemeinde oder wenn man für die Verkündigung zuständig ist, Wortverkündigung vornimmt. Es heißt hier, sie müssen Rechenschaft ablegen. Das heißt, es ist auch keine Stillfrage, was jeder macht und wie jeder da Kenntnis hat, sondern hier ist ein heiliger Ernst vor Gott, wo es darum geht, letztendlich auch der Wille Gottes zu tun. Das möchte ich vorab betonen. So, ich möchte es betonen, wenn wir heute ein Thema uns ansehen möchten, das ich in der Regel in jeder Gemeinde mache, wo ich das erste Mal hinkomme. Das ist immer mein Einstiegsthema. Mit diesem Thema kläre ich in der Regel die Fronten. Und ich möchte die heute Morgen in Albstadt auch klären. Mal wieder, sage ich mal. Einfach, um ein bisschen zu justieren, dass keine falsche Idee aufkommen. Und zwar, das ist das Thema des Willens Gottes. Jetzt ist natürlich der Wille Gottes so, dass man den Wille Gottes nicht an einem Tag abhandeln kann, auch nicht in deiner Versammlung. Das ist ein ungeheures Thema. Ich lese nochmal eine Parallelstelle zu den vorher genannten, die dann in den Wille Gottes mündet. 1. Thessalonicher 5, Abvers 12. Das ist am Schluss dieses großen Thessalonicher Briefs. Das ist ja eine der ersten Gemeinden, die aus härtesten Umständen raus zum Glauben kam. Es ist einer der ersten Briefe, wo Paulus hier schreibt, eine Gemeinde, die nicht gewackelt hat, obwohl er nur ganz kurz da war und weg war. Und er schreibt ihnen am Schluss eine Ermahnung, nachdem er ihnen die Wiederkunft Jesu Christi zeigt. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet danach, alle Zeit das Gute zu tun, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht, prüfet alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Es ist natürlich so, biblisch gesehen, und zwar, hier vorne hat es noch Plätze notfalls, ist kein Problem. Es ist biblisch gesehen so, dass unterm Strich, wenn wir es ganz eng fassen, ist jede Anweisung, jeder Imperativ, jede Befehlsform in der Bibel der Wille Gottes. Das ist überhaupt keine Frage. Aber so weit möchte ich heute Morgen nicht gehen. Ich habe das nur aufgezeigt, um zu zeigen, dass man zum Beispiel sich der Schwachen annehmen soll. Dass man zum Beispiel bestimmte geistliche Dinge tun soll. Manche soll man trösten, manche soll man verwarnen. Da gibt es zwei griechische Worte. Das eine ist mehr seelsorgerlich, das andere geht ins Gewisserrede rein. Diese Dinge, das ist alles der Wille Gottes. Gott will das, Gott ordnet das an. Aber ich möchte nicht das abhandeln heute Morgen, sondern ich möchte generell etwas zum Willen Gottes sagen. Also nicht die kleinen Einzelanweisungen, sondern was Grundsätzliches. Mit dem Ziel, dass jeder, der heute diesen Saal verlässt, unzweifelhaft in der Lage ist, vom Handwerkszeug her, festzustellen, was ist der Wille Gottes für mich persönlich. Um das geht's mir. Warum betone ich das so? Warum betone ich auch die Verantwortung einer Gemeinde und derer, die hier lehrmäßig vorgeht? Weil auf diesem Gebiet ein sehr gefährlicher Ansatz herrscht. Früher, wo ich zum Glauben kam, da war das überhaupt kein Thema. Die erste Frage, die ein frisch Bekehrter gestellt hat, war, was ist der Wille Gottes? Heute ist es so, diese Frage, die hörst du nicht mehr. Das ist einfach weg. Und mir geht's einfach darum, das Thema ist heikel. Und heute hast du eher den Eindruck, es gibt zwei extreme Lager. Die eine interessiert es überhaupt nicht, was Gott dazu sagt. Die tun grundsätzlich, was sie wollen. Das ist die Gesetzlosigkeit der Endzeit, das ist der Abfall. Jeder treibt, was er Lust hat. Das, was ihm gefällt, ist okay. Dass das Sünde ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt was Zweites, das andere Extrem, wo man sein eigener Wille zum Wille Gottes macht. Und die Leute tyrannisiert mit seiner eigenen Meinung. Wo letztendlich dann auch Sekten entstehen. Sektenhafte Strukturen, die im Endeffekt, wenn man alles zusammenzählt, die Menschen, die drin sind, ins Elend bringen. Das haben wir oft genug erlebt. Wo dann Menschen kommen und sagen, das ist der Wille Gottes, mit strahlenden Augen. Das heißt, die zwei Extreme. Mir geht es heute darum, in aller Sachlichkeit, in aller Nüchternheit, links eine Abgrenzung vorzunehmen und rechts. Einfach zu zeigen, was sagt die Bibel eigentlich drüber. Ich möchte, das ist mir ganz wichtig, dass die Gläubigen beginnen, nach dem Willen Gottes zu fragen, von ganzem Herzen, ohne ins Extrem zu fallen. Um das zu tun, muss ich relativ weit ausholen. Ich werde jetzt auch nur ein paar Dinge streifen, es geht einfach nicht von der Zeit her. Aber mir geht es darum, dass der Grundsatz begriffen wird. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der Herr Jesus geht also hin und sagt, das Thema des Willens Gottes ist so entscheidend, dass es letztendlich um Leben und Tod geht. Und das möchte ich gleich vorab hier sagen. Wisst ihr, ich habe oft alles erlebt in der Versammlung. Weißt du, beim Wille Gottes, da kannst du von links aus und nach rechts aus alles durchmachen und du siehst da, wie manche erhaben drüber lächeln. Aber ich möchte mal eins sagen, über den Wille Gottes kann ich nicht lächeln. Das ist ein ganz einfacher Grund. Der Wille Gottes ist so etwas Heiliges und an dieser Tatsache wird sich mein kleines Leben entscheiden. Ich kann auch nicht das treiben, was mir gefällt. Wisst ihr, wir sind gefallene Geschöpfe. Der Mensch tut immer das, was ihm gefällt, ist klar. Als Gott zum Beispiel von Abraham im Hebräer 11 berichtet, dass er ins Land der Verheißung geht, sagt die Bibel ausdrücklich, es war ihm fremd. Das Land der Verheißung, wie in einem Fremden. Das heißt, die geistlichen Dinge sind uns, weil wir aus Fleisch bestehen. Wir sind zwar wieder geboren, wir haben den Heiligen Geist empfangen, aber unser Wesen, unser Seelenwesen ist letztendlich menschlich, irdisch, seelisch. Und die Bibel sagt, anfällig für dämonische Einflüsse. Aus dem Grund ist der Wille Gottes manchmal fremd. Vielleicht kann ich nachher noch eine Geschichte erzählen. Mir ist im Zug was passiert. Ich bin perplex, was Gott tut, von seinem Wille her. Ich habe einen ganz kleinen Punkt nachgegeben, dem Wille Gottes, und habe eine Kettenreaktion ausgelöst. Ich kann mir das nicht einmal vorstellen. Ich habe mir hinterher überlegt, wenn ich das nicht getan hätte, wenn ich stur geblieben wäre, wenn ich das getan hätte, was der Karl Herrmann will, wäre dann die Reaktion gekommen? In keinster Weise. Aber mir geht's darum, grundsätzlich, der Wille Gottes ist etwas Heiliges, der Wille Gottes ist etwas ungeheuer Ernstes und Gott sagt letztendlich, nur die sind die Echten, die den Wille Gottes wirklich tun. An dem wird man erkennen, wer echt ist und wer nicht. Ein paar Dinge möchte ich nur streifen. In Offenbarung 4, Vers 11, das ist so ein Grundsatz, dort sagt die Schrift, dass es der Wille Gottes war, dass die Schöpfung so entstanden ist, wie sie heute ist. Das heißt zu Deutsch, die Schöpfung plus die Sintflut, alles was hier passiert ist, war der Wille Gottes. Und von daher möchte ich nur mal betonen, ist es natürlich ein Gräuel vor Gott. Und ein absoluter Unglaube, sich solchen Lehren wie der Evolution zu verschreiben. Wisst ihr, die Wissenschaft, die ändert ihre Meinung, ich sage es mal vorsichtig, mindestens so schnell wie die Glatzspalten, damit man es richtig versteht. Ich habe nichts gegen Wissenschaft. Der Mensch muss die Erde erforschen, er muss sie letztendlich beherrschen. Aber auf die Wissenschaft verlassen, das ist mir einfach zu heiß. Ich möchte jetzt auch nicht erzählen, meine 5 Zahnbehandlung oder 6, was sich da dann von lauter namhaft promovierter Herren und Frauen erlebt habe. Selbst ich als Laie konnte beurteilen, was wohl richtig gewesen wäre. Aber lassen wir das. Und das geht's mir nicht. Sondern mir geht's einfach darum, wir dürfen nicht wissenschafts- oder obrigkeitsgläubig sein. Das bringt immer den Mensch ins Elend. Die einzige Institution, die uns die letzte Wahrheit mitteilt, ist das Wort Gottes. Und wenn jetzt zum Beispiel Wissenschaft oder Obrigkeit gegen das Wort Gottes geht, dann ist es ganz klar, was gilt und was das Sagen hat, nämlich die Bibel. Die Bibel sagt, dass die Erde in 6 Tagen, 24 Stunden erschaffen ist und dass Gott am 7. Tag geruht hat, dass Gott die Schöpfung individuell geschaffen hat, dann stamme ich halt nicht vom Affe ab. Wenn ich nämlich nicht vom Affe abstamme, dann bin ich verantwortlich. Wenn ich vom Affe abstamme, bin ich nicht verantwortlich, dann bin ich das Produkt eines Evolutionsprozesses. Wenn ich aber individuell von Gott geschaffen worden bin und er letztendlich mein kleines Leben geschaffen hat, dann bin ich verantwortlich, wie ein Adam es war. Also der Wille Gottes ist, dass man das anerkennt, die Schöpfung. Das nächste, was der Wille Gottes ist, in 2. Petrus 1 sagt die Bibel, dass kein Wort der Inspiration der Bibel ohne den Wille Gottes geschah. Das heißt, die Inspiration der Heiligen Schrift, dass die Bibel von Gott diktiert wurde durch den Heiligen Geist an heilige Menschen, steht im 2. Petrus 1, Abvers 19, ist der Wille Gottes. Wenn jemand beginnt, an der Inspiration der Bibel herumzuschnipfeln, dann wird's gefährlich. Ob die Theologen sind oder nicht, ist mir egal. Ob die Doktor, Professor oder sonst was sind, ist mir auch egal. Ich sage bloß eins. Wenn ein Theologe es wagt, die Schrift anzutasten, tastet er letztendlich Gott an. Die Bibel ist von Gott wörtlich inspiriert. Theopneustos, das heißt Gott gehaucht. Pneus ist das Wort für Geist. Gott gegeistet, könnte man, wenn man ganz extrem wörtlich übersetzt, sogar vorgehen. Das heißt, der Wille Gottes war diese Schöpfung, so wie sie die Bibel beschreibt. Und ich möchte etwas betonen, von der Inspiration der Bibel her. Die Bibel ist wörtlich diktiert. Und eines kann ich euch sagen, wenn die erste Seite der Bibel nicht stimmt, stimmt der Rest auch nicht. Wenn sie nämlich inspiriert ist, dann stimmt die erste Seite und dann stimmt der Rest auch. Und dass er stimmt, das sagt der Herr Jesus ja selber. Wer es ausprobiert, wer die Erlösung erlebt hat, der weiß, dass es so ist. Das heißt, hier haben wir Tatsache. Aber jetzt kommen wir zum Speziellen. Was will Gott von uns, elende kleine Menschen? Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat immer gesagt, du machst alles kaputt mit deinen kleinen Fingern. Und so ist der Mensch. Der Mensch ist so, er macht alles kaputt. Und hier ist eine Tatsache, Matthäus 18, Vers 11 bis 14, was Gott tut und was Gott will. Es heißt hier, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und dazu 1. Timotheus 2, Vers 3. Und das ist schon mal der originäre, der erste, der wichtigste Schritt vom Wille Gottes, was Gott den Menschen sagt. Er sagt, die Schöpfung stimmt so, wie die Bibel sagt. Die Bibel ist wörtlich inspiriert. Aber der Mensch, das ist wichtig für jeden in unserer Mitte. Ich kenne nicht jeden. Ich weiß nicht, ob hier Menschen sind, die nicht gläubig sind, in biblischem Sinne. Gläubig in biblischem Sinne ist man nur, wenn man bekehrt ist, wenn man Wiedergeburt erlebt hat. Wenn man die Vergebung der Sünde erlebt hat, das möchte ich betonen. 1. Timotheus 2, Vers 3. Denn es ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, der Grundwille Gottes für einen Menschen ist, dass er gerettet wird. Und wenn Menschen hier in unsere Versammlung hereinkommen, dann muss es klar sein, wenn jemand nicht gläubig ist, was wollen wir von dir? Ich sage mal jetzt du, sagen wir jetzt nicht sie, weil bei geistlicher Sache hat sie dann keinen Wert mehr. Was will Gott von dir, wenn du in unserer Mitte bist? Und es geht hier letztendlich um geistliche Dinge. Wenn du diese Räume betrittst, was will Gott von dir? Nicht, was wollen wir von dir? Wir wollen nichts von dir. Aber was will Gott von dir? Gott will, dass du dich bekehrst. Gott will, dass du ein Gotteskind wirst. Gott will, dass du mit der Sünde brichst, dass du das vollkommene Opfer, die Vergebung der Sünde als Gnadegeschenk akzeptierst. Das will Gott. Das ist der Wille Gottes. Und das muss klar sein, wenn da jemand reinkommt. Ich möchte nicht, dass hier jemand reinkommt. Alle sind freundlich zu ihm. Alle heucheln und alle setzen ihn rein. Und er weiß gar nicht, um was es geht. In diesen Räumen muss klar sein, um was es geht, um die Errettung des Sünders. Wenn jemand unbekehrt in unserer Mitte ist, haben wir nur einen Wunsch für dich, dass du dich bekehrst, dass du nämlich in den Himmel kommst und nicht in die Hölle. Das ist schon mal ein ganz großer Eckpfeiler des Evangeliums und des Willens Gottes. Aber jetzt geht die Bibel weiter. Sie sagt dann, und jetzt nehmen wir Hebräer 10,10, sie geht dann weiter und sagt, ja wie, was soll ich tun? Soll ich in die Seelsorge gehen? Soll ich meine Sünde einzeln ausbekennen? Was muss ich tun? Hebräer 10,10. Aufgrund dieses Willens, jetzt haben wir wieder den Wille Gottes, sind wir geheiligt durch die Darbringung oder Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Das heißt, Gott zeigt hier etwas Ungeheures auf, dass er als Sühnopfer und als Mittel zu der Errettung, zu der Erlösung, nur das vollkommene Opfer Jesu akzeptiert und sonst gar nichts. Das ist der Tod jeder Religion. Das heißt, Gott will uns nur retten durch das vollkommene Opfer. Und aus dem Grund haben wir auch bloß eine Botschaft. Das muss auch klar sein. Die Botschaft an den Ungläubigen oder Unbekehrten lautet, du musst dich bekehren, du musst gerettet werden. Aber du kannst dich selber nicht retten. Du kannst nichts dazu tun, sondern Gott hat alles getan. Du musst dich jetzt mit Gott auseinandersetzen, dass er dich rettet. Dass du das vollkommene Opfer fassen und annehmen kannst in kindlichem Glauben. Es ist der Wille Gottes, dass du aufgrund dieses Opfers gerettet wirst. Nicht aufgrund deiner Buße, möchte ich betonen. Ohne Buße zu tun, kann man gar nicht gläubig werden. Das ist klar. Aber aufgrund dessen, dass der Heilige Geist in deinem Herz wirkt, du beginnst Buße zu tun und du nimmst dann das Opfer an. Aber letztendlich wirst du gerettet aufgrund des vergossenen Blutes und nicht aufgrund deiner Werke. Deine Buße darf kein Werk sein. Das ist bloß ein Herzenszustand. Das heißt, Gott rettet dich aufgrund eines vollkommenen Opfers. Und er benutzt Mittel. Jetzt sagt er wieder, was sein Wille ist, wie jemand gerettet wird. Aus dem Grund haben wir keine Pantomime. Das ist ein Kaspertheater und Teufelszeug ist. Man muss es manchmal so deutlich sagen. Zur Zeit des Paulus war letztendlich die Pantomime in der Hochblüte. In der absoluten Hochblüte. Paulus sagt nicht in seinem Testament in 2. Timotheus, und mach ein Anspiel hier vorne. Spiel Theater. Zu mir kommen manchmal Brüder und sagen, darf ich hier vorne was machen? Da kommt immer die gleiche Antwort. Du kannst es machen, wo du willst, aber nicht bei uns. Ich will kein Theater in der Versammlung, sondern die Bibel sagt, du sollst das Wort Gottes verkündigen mit allem würdigem Ernst. Und hier sagt er, warum. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Was sagt hier die Bibel? Durch den Wille Gottes wird jemand wiedergeboren durch die Wirkung des Wortes Gottes. Und das ist der Grund, warum Paulus den Auftrag von Gott kriegt. Predige das Wort, warum er das weitergibt an Timotheus. Verkündige das Wort Gottes. Das heißt, der Wille Gottes ist die Rettung des Sünders aufgrund des vollkommenen Opfers. Und zwar aufgrund von der Tatsache, dass es verkündigt wird. Das ist der Wille Gottes. Wisst ihr, jetzt merkt man schon Gemeindearbeit. Warum habe ich das heute vorher so betont? Für das sind wir verantwortlich, dass das passiert, nicht dass Theater passiert. Wisst ihr, Einschmeichelei, Hätschelei, bisschen Streichle, das gefällt jedem. Das gefällt selbst mir. Ja, glaubt doch nicht, dass da ein Mensch davon frei ist, wenn man ihm schön tut. Aber die Bibel sagt nein, sondern sie sagt, aufgrund des Opfers, aufgrund einer glasklaren Wortverkündigung wird Gott dich retten. Und es ist das Ziel, dass du gerettet wirst. Wenn jetzt jemand gerettet ist, und jetzt möchte ich eine kleine Pause machen, um etwas zu betonen. Für wen galt es? Für die linke Seite oder für die rechte? Für mich oder für euch? Ist doch eindeutig. Alles, was ich jetzt gelesen habe, ist der allgemeine Wille Gottes. Sind wir einig? Dieser Wille gilt für alle. Jetzt möchte ich eine Unterscheidung vornehmen, die die Bibel so nicht nennt, die man aber ganz deutlich erkennen kann. Und zwar, ich möchte zuerst heute aufzeigen, was ist der allgemeine Wille Gottes für jeden Menschen? Das haben wir vorher gesehen, die Errettung. Und was ist der allgemeine Wille Gottes? Jetzt sind wir schon beim zweiten Teil. Für jeden Gläubigen. Das, was ich jetzt zeige, ist der allgemeine Wille Gottes für jeden Gläubigen. Da kann kein Gläubiger kommen und sagen, das gilt mir nicht oder das gilt dir nicht, sondern das, was ich jetzt zeige, da kann man nicht drüber diskutieren. Das ist das, was der lebendige Gott als seinen Wille für jeden Gläubiger vorgeschrieben hat. Und wenn ich, jetzt mache ich es einfach mal persönlich, wenn ich ein Verantwortlicher einer Gemeinde bin, oder die andere Verantwortliche, wenn wir zusammen hier Dinge, wo Gott eindeutig als sein Wille gesagt hat, brechet, dann werden wir dafür zahlen. Und zwar aus dem Grund, weil wir Rechenschaft darüber ablegen müssen. Das heißt, man kann das nicht ungestraft tun. Hier geht es darum, die Heiligkeit und die Klarheit des Wortes Gottes letztendlich und die Anweisungen eines lebendigen Gottes durchzuführen. Und Evangelium ist keine Stilfrage. Wisst ihr, der Zeitgeist ist mir so egal wie sonst was. Ich richte mich beim Zeitgeist maximal noch, ob ich Aufschläge an die Hose kaufe, wenn ich eine Hose kaufe oder nicht. Das ist das Höchste. Aber in Gemeindedingen ist es mir völlig egal, ob das der Zeitgeist anders sieht. Wenn die ganze Welt nach Homosexualität schreit, dann sage ich trotzdem von der Bibel, es ist Sünde, aus. Man zieht die Strafe Gottes nach sich. Wenn alles Finanzamt betrügt, alle lügen, alle stehlen, sagt die Bibel trotzdem, es ist verboten. Offenbarung 9, das sind die Sünder der Endzeit. Wenn alle abtreiben, dann sind die Abtreiber trotzdem von der Bibel her gesehen Zerstörer des Lebens und das nennt man Mörder. Will ich mal betonen. Hier haben wir klarste Verhältnisse und die kann man nicht ungestraft ändern. Das heißt, dieser allgemeine Wille Gottes, ich möchte jetzt nur eins tun, das ist nicht meine Meinung. Ich möchte nur darlegen von der Bibel her, was für Linie zeigt sie beim allgemeinen Wille Gottes. In dem Wissen ist für jeden von uns verbindlich und gleich. Kann man nicht darüber diskutieren. Das heißt, wenn jetzt so jemand zum Glauben gekommen ist, was will Gott von mir, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, nachdem ich wiedergeboren bin? Es betrifft jetzt uns Gläubige, uns Wiedergeborene, die bereits diese Wiedergeburt, diese Errettung erlebt haben. Das sagt Schrift in 1. Johannes 3, Vers 23. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das heißt, eines der zentralen Lehrstücke der gesamten Bibel ist, dass wenn ein Gläubiger wirklich entsteht, wenn er wieder geboren wird, dass er dann in zwei Ebenen lebt. Einmal in kindlichem Glauben und zum Zweiten in der Liebe Jesu Christi. Wo ist die Liebe Jesu? Laut Römer 5, 1 und folgende, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jeder, der den Heiligen Geist hat, hat laut 2. Korinther 4 den Geist des Glaubens, oder 5, müssen Sie gucken, 4 oder 5, hat den Geist des Glaubens und jeder hat die Liebe Gottes in seinem Herzen. Jeder, der den Heiligen Geist hat, das heißt, ich kann das tun. Ich kann im Glauben leben. Ich kann in der Liebe Jesu leben. Ich kann die Menschen sehen, wie der Herr Jesus sie sieht. Ich kann ihnen begegnen, wie er ihnen begegnet ist. Das geht. Das ist da, das ist der Wille Gottes, dass ich das auslebe, dass ich in kindlichem Glauben und in Liebe lebe. Jetzt können wir natürlich wieder unendlich abgrenzen, wo fängt Schwärmerei an, wenn es um Glaube geht. Aber das lassen wir. Die Grenze ist dünn. Und manchmal sagen Leute, sie wollen keine Schwärmerei, in Wirklichkeit wollen sie nur ihren Unglauben verteidigen, da man es richtig versteht. Ich glaube, dass hier links gesündigt wird und rechts. Die Abgrenzung ist bei beiden oft nicht sauber. Aber eines ist ganz klar. Gott will, dass man in einem wirklich kindlichen Glaube lebt und mit wirklich echter Liebe Jesu Christi als Gläubiger lebt. Und wie drückt sich das unter anderem aus? 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Ist auch der Grundwille Gottes. Hier sagt die Schrift, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also, jetzt kann man das ganz einfach sagen. Wenn jemand wiedergeboren ist, wenn er wirklich eine biblische Errettung erlebt hat, Errettung heißt, dass der Heilige Geist in dem Moment in mein Leben hineinkommt. Und laut 1. Korinther 12, 13 werde ich das erste Mal bei ihrer echten Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich werde in den Heiligen Geist getauft. dass ich dann weiter in der Fülle leben muss, weitere Erfüllungen erfahren muss, das ist ohne Frage. Aber die Bibel sagt grundsätzlich, erwartet Gott, das ist sein Wille, dass man dann ein Leben der Liebe und des Glaubens lebt. Und ein Leben des Glaubens heißt zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Also wenn nicht diese, ich sag's einmal, fanatische Absicherung der Welt treibt, die Gott nichts zutraut, sondern sobald ich klare Verheißungen habe, kann ich glauben und kann jedes Risiko eingehen. Und hier haben wir jetzt einen Punkt, der ist absolut, das ist die Krankheit der Gläubigen. Dankbarkeit. Die Bibel geht davon aus, dass ein wahrer Gläubiger, das ist wirklich der Wille Gottes, unendlich dankbar ist. Warum? Geschwister, wenn man wirklich mal Begriffe hat, was es heißt, verloren zu sein, wenn man wirklich einmal sieht, wie die Menschen sich, die nicht bekehrt sind, letztendlich auf die Dauer zerstören, wenn man letztendlich sieht, wie ein Mensch alles kaputt macht und wenn man Begriffe hat, was Hölle heißt, von Gott getrennt zu sein, in Qualen. Wisst ihr, man sagt immer, wenn jemand stirbt, dann macht die Augen zu, jetzt ist er erlöst, jetzt hat er es hinter sich. Nee, da fängt es an. Wenn man sich mal bewusst ist, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, da gibt es einen Himmel, eine Hölle. Und man sich bewusst ist, hier ist Gebiet, wo die Menschen gefährdet sind. Wenn man das alles begreift und hat plötzlich begriffen, dass man als Gnadengeschenk errettet wurde, rauskam aus diesem Teufelskreis und plötzlich frei ist, ist eine ungeheure Befreiung. Und wenn ein Mensch dann nicht mehr dankbar ist, dann hat er die Erlösung nicht begriffen. Ein normaler Mensch muss dann dankbar sein. Also Gott will ein glühendes, dankbares Herz, das bereit ist, in Glaube und Liebe zu leben und 1. Petrus 2, Vers 15 zu vollziehen. Alles ist allgemeiner Wille Gottes. Es kann keiner von uns kommen und sagen, mir hat Gott gezeigt, ich brauche nicht dankbar sein. Mir hat Gott gezeigt, ich brauche nicht extrem im Glauben leben. Das gibt's nicht. Das ist allgemeiner Wille Gottes, das gilt für jeden. Da bin ich keine Ausnahme, ihr seid keine Ausnahme, da ist jeder gleich. 1. Petrus 2, 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das ist so einfach. Die Bibel sagt, wenn du gläubig geworden bist, dann sollst du durch Glaube und durch Liebe ihrer wirklichen Dankbarkeit Gutes tun. Man sagt immer, die Werke sind vorbei, das sehe ich auch so, die Werke sind vorbei, ich brauche keine Werke zu tun, um in den Himmel zu kommen. Aber ein Wiedergeborener wird automatisch Werke tun, es treibt ihn, er kann nicht anders, er wird Gutes tun, er wird versuchen, den Menschen zu helfen, er wird versuchen, ihnen das Evangelium zu bringen, das ist das Wichtigste, aber er wird versuchen, ihnen auch ganz normal zu helfen, das ist der Grund für die Diakonie. Das heißt, hier ist etwas, wo die Bibel ein ganz klares Raster vorgibt. Sie sagt, Wiedergeborener, ein Mensch, der im Glaube lebt, der ein Risiko eingehen kann. Ein Mensch, der letztendlich, ich sag's mal so, dann von der Liebe Jesu beherrscht wird, dankbar ist und beginnt in seiner Umgebung Gutes zu tun. Das ist der Normalzustand. Das gilt für alle. Aber jetzt kommen wir zum Heiklen. Ein Punkt stoppt Gott plötzlich. Das fällt richtig auf. Ich möchte nochmals betonen, die andere Erwiesung sind auch der Wille Gottes. Praxis. Aber das, was ich jetzt zeige, ist allgemein, das ist Grundsatz, das ist Prinzip. Und ich sage nachher auch, warum ich das so betone. Weil das hat einen Grund. Wenn da was nicht stimmt, können wir das andere nicht erschließen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht oder Hurerei, da steht im Griechischen Pornoia, also der Unmoral praktisch, enthaltet. Und dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass der Mensch von sich aus sein Körper und seine Gefühle und seine Sexualität nicht im Griff hat, steht da klar. Er soll es durch Heiligung in Besitz nehmen. Das heißt, er soll es kontrollieren, er soll es lernen zu beherrschen. Aber jetzt kommt das Nächste, das ist jetzt wichtig. Er geht weiter und sagt, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Das ist klar, das ist der zwischenmenschliche Bereich. Aber jetzt kommt Vers 6 und der gibt zu denken. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Er geht jetzt hier weiter und sagt praktisch nicht nur Unmoral, nicht nur sexuelle Dinge, sondern er sagt hier auch jede Form der Begierde, Habsucht, alles, sagt er hier, ist letztendlich sündhaft und widerstrebt dem Wille Gottes und ist etwas, das die Heiligung blockt. Und da kann man noch so fromm sein, wenn man hier nicht korrekt ist und klar geht, dann ist man geistlich im Abseits und Gott kann nicht weitergehen. Gott kann nicht die Fülle des Heiligen Geistes geben und das ist oft der Grund dafür. Er kann dich nicht weiterführen und du kannst nicht fruchtbar werden und du wirst zugrunde gehen. Also schon mal einer der zentralen Punkte der Bibel, Heiligung. Also nochmals, er will, dass ein Mensch dankbar ist, dass er Gutes tut, dass er in der Liebe Jesu lebt. Jetzt können wir sagen, ist alles positiv. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt, und zwar, der Wille Gottes, der Grundsatz ist Heiligung. Das ist ein Wort, das man heute gestrichen hat. Ich möchte betonen, was heißt Heiligung? Dass uns das klar ist, was das bedeutet. Wenn Heiligung eines der wichtigsten ist vom Wille Gottes her, für alle gleich, das heißt, das, was ich jetzt sage, gilt für uns alle. Wenn das so ist, dann muss ich ja wissen, was Heiligung ist. Sagen wir, eins ist schon mal klar, das möchte ich vorab schicken, 1. Korinther 1,30. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das heißt, eines sagt die Bibel gleich vorab, meine Heiligung ist nicht eine Sache, sondern eine Person, das ist der Herr Jesus. Er ist meine Heiligung. Aber was ist Heiligung? Heilig, das Wort bedeutet sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, ganz einfach, für Gott abgesondert, in Beschlag gelegt. Wenn etwas geheiligt wurde für Gott, dann wurde es in der Regel mit Blut gereinigt und von Gott in Besitz genommen. Oft wurde es noch gesalbt mit Öl, ein Bild für den Heiligen Geist. In dem Moment, wie ein Mensch zum Glauben kommt, passiert Folgendes. In dem Moment wird er gewaschen durch Jesu Blut, das ist der erste Schritt der Heiligung. Und der zweite Schritt der Heiligung ist, er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und derselbe Sekunde hat er das Gleiche erlebt, wie die Geräte zum Beispiel in der Stiftshütte. Hat er das Gleiche erlebt, wie der Priester im Alten Testament. Er wurde für Gott in Beschlag gelegt. Und Heiligung heißt ganz einfach, ich lebe so, wie das, was Gott mir anzeigt, was er von mir will. Das heißt zu Deutsch, ich gehöre jetzt Gott, ich lebe jetzt ihm und Heiligung heißt ganz einfach, ich lebe im Wille Gottes, tu das, was Mensch, das darfst du mal glauben. Aber das, was die Welt heute macht, ist ein Schweinestall. Wir haben Sodom und Gomorra, wir haben das alte Rom. Wenn du mal die Geschichte, ich hab Rom mir teilweise angeguckt. Wenn du mal siehst, es gab Frauen in Rom, die haben die Jahre nicht gezählt, nach den Kalenderjahre, sondern die haben die Jahre gezählt nach den Männern. Die hat also im Schnitt einmal im Jahr haben sie den Mann gewechselt. Wir nähern uns dem. Wir haben eine Scheidungsrate, dass der schwindelig wird in Deutschland. Wir haben eine Unmoral. Wir haben die größte Gräuelsünde vor Gott sind heute sanktioniert. Der Staat sagt, ist egal, aber wir sind ja der Obrigkeit untertan. Wir haben ein anderes Problem. Selbst wenn der Staat sagt, es ist okay, können wir nicht sagen, es ist okay, vom Geistlichen her. Sondern wir müssen sagen, Sünde. Und das ist das Problem. Wir müssen uns nach diesen biblischen Maßstäben richten. Und hier verlangt die Bibel ganz einfach Reinheit. Wir haben es gelesen, 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Und jetzt gibt es ein ganz klar umrissenes Programm. Und zwar, wie Heiligung ablaufen sollte. Was meint Gott mit dem? Und wie geht es ganz praktisch? 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir sind es aber Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das heißt, mit der Heiligung des Geistes beginnt es, und das ist die Wiedergeburt. In dem Moment, wie die Wiedergeburt geschieht, ist der Geist geheiligt und in der Sekunde letztendlich beginnt Heiligung, jetzt beginnt der Glaube. Sobald man zum lebendigen Glauben kommt, wird die Heiligung ausgelöst. Ich lese zu 1. Petrus 1, Vers 2. Die Auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Jetzt gibt die Bibel ein ganz klares Raster. Ich gebe mal etwas ganz offen zu, dass Geist, Seele, Leib, Medizin ist sowieso nicht hundertprozentig als Organe sichtbar ist. Du siehst die Seele nicht auf dem Röntgenbild, Michi, gell? Aber sie ist da. Ob die jetzt von den Gehirnströmen kommt, ob die aus was weiß ich was kommt. Aber es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut oder die Seele ist im Blut. Das heißt, es ist ein Geheimnis der Schöpfung. Das ist da. Und jetzt sagt 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib mögen untadlich bewahrt werden. Das heißt, er sagt Heiligung für Geist, Seele, Leib. Das ist der Wille Gottes. Was ist Heiligung für den Geist? Das haben wir vorher gesehen. Das ist die Errettung. Johannes 3, 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Aus Wasser und Geist. In dem Moment, wie jemand zum Glauben kommt, ist der Geist geheiligt. Römer 8, Vers 9 und 10 sagt, in dem Moment ist der Geist wieder lebendig. Jetzt ist passiert. In dem Moment schießt praktisch das Leben in den Menschen hinein. In dem Moment lebt er geistlich wieder. Das ist die Heiligung des Geistes, sobald jemand wieder geboren wird. Die Heiligung der Seele ist auch einfach. Steht in Römer 6, ist ein Thema für sich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und da sagt die Bibel, halte dich dafür. Das heißt, mein ganzer Seelenbereich, für den hat Gott für die Heiligung das vollkommene Opfer gegeben. Sobald ich auf das vollkommene Opfer reagiere und es in Anspruch nehme. Also ganz einfach, ich kriege zu irgendwas in Gedanken Lust und mein Fleisch fängt an zu kochen. Das kennt ihr ja alle. Dass ich plötzlich gereizt werde. So sagt Jakobus, so beginnt die Sünde. Man wird gereizt vom Teufel. Der Teufel reizt das Fleisch und dann kommt es zur Sünde. Sobald der Mensch hingeht und das vollkommene Opfer reell in kindlichem Glaube, der erste Schritt eines Gläubigen, Gott will Glaube, in kindlichem Glaube annimmt, dass ich tot bin für die Sünde, dann bricht in der Regel das Problem. Sobald ich im kindlichen Glaube zugreife, bricht die Lust, das ist Fakt. Das will Gott, die Heiligung des Fleisches. Nicht, dass man hier besondere Heiligungsübungen vollzieht, sondern indem man in kindlichem Glaube das vollkommene Opfer annimmt und dann bricht die Lust, die böse Lust. Es gibt auch Lust, die ist böse. Mein erstes Brot, das ich am Tag esse, ist keine böse Lust. Das ist ein normaler Erhaltungstrieb. Vielleicht das Zehnte, mir der Kollege erzählt, dass er 8 Brote am Abend ist, jetzt bloß nur 3. Das ist allerdings 1,90 groß. Da ist sicher das 6., 7., 8. ist nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. Ihr begreift, es gibt hier auch eine Knautzone. Wo fängt jetzt die Sünde an? Wo fängt die Abgrenzung an? Wo ist es? Also mir ist einfach wichtig, die böse Lust wird gebrochen durch das Kreuz. Und das Dritte, die Heiligung des Leibes. Was ist Heiligung des Leibes? Die Bibel sagt, durch die Hingabe wird der Leib mitgeheiligt, aber die Entheiligung des Leibes geschieht durch die Auferstehung. 1. Korinther 15. Das ist auch der Grund, warum Krankenheilung, Gott kann Kranke heilen, aber es ist nichts Programm für den Leib. Wisst ihr, wenn ein 90-Jähriger um Heilung betet, dann muss ich fragen, stimmt's nur ganz? Wäre es nicht Zeit, die Perlentore zu suchen der Ewigkeit? Wenn ein 30-Jähriger um Heilung betet, dann habe ich doch volles Verständnis. Dann muss ich sagen, ja, in der Mitte der Jahre, die Bibel steht, nimm mich nicht hinweg in der Mitte der Jahre. Wenn der um Heilung betet, das ist in Ordnung. Und trotzdem, Heilung geschieht, wenn Gott will. Wenn Gott nicht will, geschieht sie nicht. Wenn aber Gott will, ist es für Gott eine Kleinigkeit, auch jeden Krebs zu heilen. Das muss klar sein, wenn er will. Wisst ihr? Aber man soll trotzdem die Medikamente und die Ärzte nicht verachten. Paulus sagt es ganz klar, er arbeitet mit Lukas zusammen, er sagt so zu Myotus, trink etwas Wein um deines kranken Magens willen. Das heißt, man muss vernünftig leben in der Welt. Man kann zu Gott schreien, wenn man ernstlich krank wird. Gott kann auch die Ärzte benutzen, um mich gesund zu machen. Er kann es auch ohne Ärzte machen. Das ist für Gott keinerlei Problem. Aber es ist sein Wille. Und zuerst einmal erwartet die Bibel, dass wir uns vernünftig benehmen in dieser Welt. Aber warum sage ich das? Das Programm für den Leib ist Auferstehung und nicht Krankenheilung. Wenn du 20 Mal als Kranker geheilt wirst, irgendwann musst du sterben, wenn die Wiederkunft Jesu sich vollzieht. Du wirst keine 150. Vielleicht, wenn du in Japan auf einer Insel lebst und nur bloß Fischgäste hast, dein Leben lang noch kein's klappen. Aber ich begreife, was ich meine. Wir leben hier in der westlichen Welt und die Bibel sagt, wenn es hochkommt, sind 70 oder 80 Jahre, dann stirbt jemand. Also nochmals, das Programm Gottes für den Leib, um einen Menschen völlig wieder in Ordnung zu bringen, ist Auferstehung, wenn er den Auferstehungsleib kriegt, wenn er den Herr Jesus von Angesicht zu Angesicht sieht, wenn er Gott, der Vater, erleben wird, dass er ihm die Tränen abwischt, dann ist alles wieder gut. Aber eines ist klar, hier in dieser Welt hat Gott ein Programm, das lautet Errettung, ist die Heiligung des Geistes, Wiedergeburt. Gekreuzigt mit Christus leben, geheiligt leben durch das vollkommene Opfer, ist die Heiligung der Seele. Und die Auferstehung ist letztendlich die Heiligung meines Leibes, die endgültige. Natürlich, wenn ich die richtige Herzensstellung habe, wird mein Leben mitgenommen in diese Heiligung. Wenn man wissen will, was zum Beispiel ein praktisches Beispiel für Heiligung ist, ich möchte das jetzt nicht abhandeln, es ging zu weit, das ist Epheser 5. Wenn man Epheser 5 sich zum Beispiel einmal in Ruhe anguckt, dann sieht man ganz einfach, jetzt kommen die kleinen Anweisungen, die detaillierten Anweisungen für den Wille Gottes, wo einfach Paulus dann sagt, ich reiße mal bloß, mache einen kleinen Abriss, wo er sagt, werdet praktisch Gottes Nachahmer, wandelt in der Liebe. Sind wir immer noch beim gleichen Thema, wandelt in der Liebe. Jetzt sagt der Vers 3, jetzt sind wir bei 1. Thessalonicher 4, Unzucht, steht wieder Pornoia, Hurerei, und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit, albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn da sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, dein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Und jetzt sagt er was ganz Entscheidendes. Er sagt, lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen. Mir ist es völlig egal, was zu diesen Dingen ein Mensch sagt, sondern für mich entscheidend, was das Wort Gottes sagt. Da steht nämlich, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das ist das, wo Gott letztendlich die Ungläubigen straft. Und wir wissen, dass Gott ganz klar sagt, dass wenn ich nicht aufpasse, dass ich ihrer Sünde teilhaftig werden kann und dann mitgestraft werde. Das muss klar sein. Das heißt, hier ist gefährliches Gebiet. Und hier haben wir praktische Heiligung. Er sagt hier, ein Schwert der Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Jetzt sagt er, praktisch, es soll bei euch entstehen Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Das ist der Normalzustand eines Gläubigen. Und ihr sollt keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Dann sagt der Vers 17, ihr sollt nicht unverständig sein, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Da kommt das ganze Paket. Das heißt, ich benehme mich normal, wie es die Bibel sagt. Wisst ihr, zu mir hat schon Leute gesagt, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, was soll ich denn noch lesen? Ich muss die Bibel jeden Tag lesen, weil es so eine Fülle von Stoff ist. Ich muss jeden Tag lesen, weil es ja sein könnte, dass ich irgendeinem Punkt diese Heiligung Gottes versäume und dann wird der Herr durch den Heiligen Geist genau beginnen, mir hier den Finger drauf zu legen. Also hier ist ein entscheidender Punkt, dass ein Mensch diese Heiligung letztendlich lebt. Und da kommen wir zu 2. Korinther 5, 14. Ich bin mir doch völlig bewusst, es gibt immer zwei Extreme, links und rechts. Mir wird das immer klarer. Selbst Leute guten Willens sind in der Gefahr, links vom Pferd zu fallen, dann sind sie enttäuscht, dann fallen sie rechts vom Pferd oder umdrehen. Das heißt, es ist ungeheuer wichtig, hier die biblische Normalität zu finden, auch beim Wille Gottes. 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das heißt, die Bibel lehrt unzweideutig, dass ich Gott zu leben habe. Nicht ich, Christus. Geschwister, ich sag's mal hart. Wo ich meinen Job gewechselt habe, vor Albstein nach Stuttgart, was denkt ihr, was das für ein Kampf war, bis ich sicher war, dass der Wille Gottes ist. Und wenn ich nicht sicher gewesen wäre, dann hätte ich nicht gewechselt. Ich kann doch nicht einfach tun, was ich will. Ich kann doch keine Risiken eingehen, wenn ich nicht sicher bin, dass der Wille Gottes ist. Wer zahlt da dafür am Schluss? Ich selber. Also ich kann euch bloß eins sagen, ich habe mal ein Auto gekauft, das war so dumm, da hat mir überhaupt keine Offenbarung gebraucht. Und ich habe dann geistliche Offenbarung gesucht. Und jemand, der behauptet hat, dass er prophetisch begabt war, der hat mir dann prophezeit. So einen Schwachsinn habe ich noch nie erlebt. Wisst ihr, also ich erzähle es bewusst. Ich schäme mich heute nur dafür. Ich hatte einen kleinen Renault R5. Das sind schöne Autole. Und bei uns kam Baby. Und da habe ich, weil der Kinderwagen nicht ins Auto reinpasst hat, habe ich das Auto gewechselt. Ich hätte ja den Kinderwagen wechseln können. Da habe ich ein neues Auto gekauft, statt ein neuer Kinderwagen. Wisst ihr, was halt dahinter war? Dahinter war das der fleischliche Wunsch, ich will jetzt ein neues Auto. Der Kinderwagen war bloß der Aufhänger. Das war die Motivation. Und da habe ich aufgrund des Prophetenspruchs der Prophetin habe ich das Auto gekauft. Ich sage euch eines, dieses Auto, ich habe Bilder daheim, ich zucke nur zusammen, wenn ich das Bild lese. Dieses Auto, es war ein VW Passat, sind ja normal gute Autos. Das Auto, das hatte nur Macken. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass er VW lag. Da war eine andere Hand dahinter, die mir widerstanden hat. Es ging so weit, am Schluss kam ich zu dem genialen Entschluss, ich verschenke es. Ist mir nicht gelungen. Ich musste 1500 Mark zahlen, dass ich es verschenken durfte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe nur eine Freude gehabt, wo das Auto weg war, weit weg. Und wenn mir jemand angerufen hat, wollte mir was von dem Auto sagen, habe ich geguckt, dass ich schnell auflege. Für mich war es in weitester Ferne. Aber ihr begreift, man tut letztendlich nichts gegen den Willen Gottes und man lebt nicht gegen die Linie Gottes ungestraft. Es hat Konsequenzen in bitterster Form. Und es betrifft auch die geistlichen Dinge, es betrifft die menschlichen Dinge, es betrifft alles. Wisst ihr, darum ist mir so wichtig, dass wir, wisst ihr, ich will niemand aufpeitschen und sagen, Wille Gottes, Wille Gottes. Ich will nicht, dass jemand extrem den Wille Gottes tut. Ich will, dass jemand den Wille Gottes so tut, wie es die Bibel sagt. Ich will, dass er vernünftig lebt in dieser Welt und trotzdem den Willen Gottes tut. Ich will, dass er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und sich trotzdem völlig normal gibt. Es geht. Das ist das große Ziel. Und da sagt die Bibel, dazu gehört, dass ich kein Eigenleben mehr habe. Ich muss mein Eigenleben opfern, nicht ich, Christus. Was willst du, dass ich tun soll? Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Trennungen und Schritte vollziehen müssen, um des Reiches Gottes willen, weil es der Wille Gottes war, die haben mir wehgetan. Ich hätte es menschlich nie getan. Ich hätte es nicht gemacht. Gott hat dann die Verbindungen 20 Jahre später wieder gegeben oder 15 Jahre. Aber es ist etwas für Gott, das wichtig ist. Das müssen wir einfach sehen. Gott will, dass ich für ihn lebe. Das ist der Wille Gottes, das ist das Zentrum. Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Eck. Römer 6, Vers 19. Ich muss menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Das heißt, er sagt hier ganz einfach, wenn er das ganze Kapitel voll runterlässt, frei. Es ist der Wille Gottes, dass ein Gläubiger frei ist. Das ist der Wille Gottes. Dass er frei ist von Sünden, frei ist von Bindungen, frei vom Ich, frei vom Gesetz. Letztendlich, dass ein befreiter Mensch ist, dass andere kommen und sagen, jawohl, so will ich auch sein. Frei, keine Bindungen. Wenn jemand gebunden ist, ist es immer ein Zeichen von Schwäche. Der Herr Jesus kam, um den Schwachen zu helfen. Wenn jemand in ihrer Bindung drin ist und nicht frei wird, dann ist es ein Zeichen, dass er nicht begriffen hat, wie ihm der Herr Jesus helfen will. Er geht kaputt an was, wo gar nicht nötig ist. In Wirklichkeit hat der Schwache doch die allerbeste Verheißungen, dass Gott ihm hilft. Gott ist doch gekommen für die Schwache, für die Witwe, für die Weise. Römer 14, für die, die geistlich schwach sind, die empfindliches Gewissen haben, die es nicht packen, gerade was nichts ist vor der Welt, die vielleicht im Beruf verzweifeln, genau für die ist doch gekommen. Ich muss nur kommen, wie sagt der Jesus, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist der Wille Gottes, dass sie zur Ruhe kommen, aber auch, dass sie frei werden. Freiheit, die Tür des Gefängnisses ist auf, ich kann raus. Das vollkommene Opfer hat alles getan, aber ich muss kommen. Es ist der Wille Gottes. Ich brauche nicht beten, Herr, mach mich frei. Sondern er hat mich frei gemacht. Durch die Wirkung des Heiligen Geistes kann ich raus, sobald ich im Glauben zustimme. Das Problem ist, ich muss zustimmen. Das Geheimnis, das Zustimmen, das wirklich annehmen und dann geht die Tür auf. Viele Gläubige versuchen so halblebig zu glauben. Lendenlahm, sagt man. Wo keine Kraft dahinter ist. Sondern ich muss einfach hingehen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe den Heiligen Geist, jeder Wiedergeborene. Sobald ich mein Herz öffne, beginnt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und in dem Moment, wie ich wirklich in kindlichem Glauben, Glaubensschritte tue, dann bricht die Fülle durch und dann kann ich auch raus. Und das ist der Wille Gottes, dass ich frei bin vor diesen Bindungen. Hebräer 12, Vers 14. Oh, hier ist schon klar, was ich heute Morgen mache. Ich lade ein Stück von meiner Verantwortung ab. Ich will sagen, wieder Paulus, ich bin rein vor eurem Blut. Das will ich, wenn die Stunde rum ist, wie ich das sagen kann. Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt danach. dem Friede zum Beispiel mit Gott. Das heißt, ich soll zielgerichtet leben. Nicht so, ich sag's einmal, so gummimäßig, sondern zielgerichtet, geistlich klar, vorwärts gehen. Da gehört dazu der Wille Gottes für eine Gemeinde. Schon Thema für sich. Ich riss nur ganz kurz an. Apostelgeschichte 2, Vers 40 bis 42 sagt, der Wille Gottes für die Gemeinde ist A, Evangelisation. B, Taufe der gläubig gewordenen. C, Belehrung nach biblischem Muster dieser gläubig gewordenen. D, Gemeinschaft. E, Brotbrecher, das heißt Abendmahl. F, Gebete. Das ist der Wille Gottes für die Gemeinde. Wenn du überlegen willst, was man tun soll, du hast das ganze Programm für eine Gemeinde. Wo ich überhaupt nicht überlege, jetzt guck doch mal her, einfach ganz bildlich gesprochen. Guck doch mal, was die Gemeinde tun, was man wirklich tut und vergleich's mit dem. Und da weißt du, wo wir gelandet sind. Und hier möchte ich jetzt einfach nochmal eine deutliche Aussage machen zu jeder Form der Unterhaltung. Eine Gemeinde ist nicht dazu da, die Menschen zu unterhalten. Wenn das, was ich heute Morgen verkündige, dich unterhält, da habe ich einen Fehler gemacht, einen gravierenden. Wenn es dich ärgert, habe ich wahrscheinlich keinen gemacht. Aber wenn ich dich unterhalte, dann habe ich einen gemacht. Das heißt, der Wille Gottes ist nicht Unterhaltung. Der Wille Gottes ist nicht Hätscheln. Der Wille Gottes ist nicht Peppeln, sondern der Wille Gottes ist, dass die Menschen absolut in seiner Erlösung zur völligen Befreiung, zur völligen Ruhe ihrer Seele gelangen, dass sie zur Ruhe kommen, wie es in Hebräer 4 steht, von ihren Werken, dass Menschen völlig zur Ruhe kommen, das ist der Wille Gottes. Jetzt sage ich mal leise zu den Frommen. Wisst ihr, man sagt immer, das ist ein unruhiger Mensch, der muss dauernd etwas tun. Ja, guck doch einmal die Gläubigen an. Wisst ihr, ich kenne wenige Gläubige, die so zur Ruhe gekommen sind, dass sie sagen, der Herr Jesus reicht mir. Die brauchen keine Veranstaltungen, keine Rumreise. Die können hinsitzen und in sich Ruhe. Und zwar in dieser Erlösung am Kreuz von Golgatha. Wie oft sind die Gläubige unendlich aufgedreht und umhergetrieben und reisen drum und hier und da und dort und fragen jeden. Der Wille Gottes ist, dass ein Mensch zur Ruhe kommt. Das ist der große Wille Gottes. Nochmals, Errettung des Sünders, deine Leben mit Glaube, mit Liebe, mit Gutes tun, wirklich geheiligt zu leben, sich von der Sünde fernzuhalten, im tiefsten Sinne des Wortes. Unreinheit, Sünde weg. Man kann in der Welt nicht immer allem ausweichen, aber man soll wirklich sich absondern, wo man die Möglichkeit hat. Und soll letztendlich Gott leben und nicht sich selber. Das ist der Wille Gottes. Einfach kurz gefasst für alle. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Eigentlich müsste jetzt die Leute sagen, ja, ist das alles? Mich interessiert das gar nicht. Mich interessiert, ob ich jetzt morgen ein Auto kaufen soll. Mich interessiert, ob ich meinen Job wechseln soll. Mich interessiert, ob ich die Schwester heiraten soll. Mich interessiert, das treibt die Menschen um. Ist mir klar, das treibt sie um, nicht das, was ich gesagt habe. Aber jetzt möchte ich etwas betonen. Ich möchte die Bibelstelle lesen und ich bitte die Bibelstelle mal in ihrer ganzen Wirkung sich anzusehen, was da passiert. Jetzt haben wir das Rätsels Lösung. Da steht, Römer 12, Aber 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das steht im Griechischen Schlachtopfer. Das sei euer vernünftiger oder wortgemäßer Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, also Einstellung heißt es, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Jetzt kommt aber eine ganz einfache Aussage. Wenn ich die Bibelstelle richtig verstehe, bedeutet die Bibelstelle, als Kurzzusammenfassung, wenn ich tatsächlich bereit bin, diese Hingabe, die ich jetzt vorher vorgelesen habe, diesen allgemeinen Wille Gottes zu tun, mich nämlich Gott wirklich hinzugeben, mit Heiligung, mit Reinheit, mit allem drum und dran, so wie es die Bibel beschreibt, wenn ich mein Leib so darbringe, wirklich mich auf den Altar lege, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und wenn ich gleichzeitig mich nicht dieser Welt anpasse, das heißt nicht das mitmache, was hier die Welt mir dreht, dass man uns mal richtig versteht. Also ich sage es mal ganz hart, Entschuldigung. Der Großteil der Liederbücher könnt ihr in den Dreckeimer werfen. Ist klar. steht Unsinn drin. Zum Beispiel, ich sag's mal, ohne anzählte Person, Harry Potter ist absoluter Okkultismus und Herr der Ringe genau das Gleiche. So ein Unsinn gehört einfach weg. Aber es gehört auch viel frommer Unsinn weg von den Büchertischen der Gläubigen. Wo ich einfach sagen muss, was soll das Ganze? Wisst ihr, da sagt die Bibel ganz einfach, pass dich nicht diesem Weltlauf an. Das heißt, geh nicht nach dem Zeitgeist, was da die Masse macht, hat sowieso keinen Wert. Sondern er sagt, lasst euer Wesen verwandeln, indem eure Gesinnung erneuert wird. Ja, was meint die Bibel, wenn meine Gesinnung erneuert wird? Sagt doch der Paulus im 2. Korinther ganz klar. Er sagt, der alte Mensch geht zugrunde, der innere wird Tag für Tag erneuert. Das heißt, indem ich dauernd praktisch mich der Wirkung des Heiligen Geistes aussetze, in Gehorsam, auch wenn ich die Bibel lese, wenn der Herr zu mir redet, dass ich beginne, darauf zu reagieren, dass ich beginne, kleine Gehorsamschritte zu vollziehen, Schritt für Schritt, dass ich beginne, auf Gott zu hören, dass ich beginne, zu denken, wie er denkt. Ich bin gehorsam. Wenn er sagt, so und so ist richtig, dann akzeptiere ich das, ob mir das gefällt oder nicht. Und dass man dann vorwärts geht, wie schwer das auch sein mag, ich habe das selber erlebt, wo ich Sachen hatte, wo ich einfach, da bin ich dran gehängt, von meinem Wesen her, von meiner alten Lehre, von dem, was ich so gern hatte. Dann musste ich es aufgeben, es hat wehgetan. Ist egal, man muss das tun. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn du das tust, du gibst dich hin, du passt dich nicht diesem Weltlauf an und du lässt dich erneuern, das heißt, du lässt dich von Gott prägen, auch durch Bibellesen, das ist letztendlich nichts anderes als das, was ich vorher erklärt habe. Der allgemeine Wille Gottes zu tun. Ich tue ein allgemein. Was sagt denn die Bibel? Brutal, ist Revolution. Sie sagt, du wirst den guten, wohlgefälligen und vollkommenen Gottes erkennen. Das ist eine Verheißung. Wenn ich jetzt wirklich glaube, dann glaube ich, dass Gott es tut. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist eine Revolution. Wenn ich den allgemeinen Wille Gottes tue, das heißt, hier korrekt bin in diesem allgemeinen Teil, dann wird mir Gott den speziellen Wille Gottes für mein Leben offenbaren. Das heißt, dann wird es Realität, dann erkenne ich, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Und zwar ganz konkret. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie? Sagt sie nicht. Entschuldigung, die Bibel sagt es nicht. Das ist nämlich das Geheimnis. Das steht bei Gott. Es gibt kein Muster, kein Raster, wie Gott es zeigt. Bloß, ich darf nicht so weit kommen. Ich hab in meiner Anfangsphase, war ich ein Sklave. Ich habe geglaubt, dass jedes Dingle mit dem Willen Gottes geht. Wenn meine Frau jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe darüber betet, ob ich Spiegeleier mache oder Schnitzel, würde sie verwarnen. Ich würde sagen, die Bibel sagt, du sollst vernünftig leben in dieser Welt. Du machst es nach Vernunft. Wisst ihr, es hat in schwärmerischen Kreisen Dinge gegeben, wo letztendlich eine Botschaft kam, dass ein 17-Jähriger ein 62-Jähriger geheiratet hat. Da brauche ich keine Botschaft. Da brauche ich nichts dazu. Da brauche ich ein Hirn. Nur ein Hirn. Und mein Hirn sagt mir, dass es Unsinn ist. Wisst ihr, ich soll vernünftig leben in der Welt. Aber ich frage auch nach dem Wille Gottes. Zum Beispiel, ich werde eingeladen, 3-4 Tage, wo ich Urlaub nehmen muss. Ich habe genau 29 Tage Urlaub. Und die 29 Tage Urlaub, die sind relativ schnell weg, wenn man im Reich Gottes tätig ist. Dann muss ich ja raussuchen, soll ich da hingehen? Dann bete ich da natürlich drüber und sage, Herr, zeig mir, ist dein Wille, dass ich da hingehe? Und Gott wird es mir zeigen. Ja, wie? Er sagt es nicht. Es gibt so Regeln. Offenbarung 3, Vers 8, sieh, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Jedes Rema, jedes verbindliche Rede soll aus zweier oder dreier Zeugen Mund bestehen. Das heißt, wenn zwei oder drei Zeugnisse zusammenfallen und die Tür offen geht, dann gehe ich durch. Wenn ich noch Friede habe in meinem Herzen, auch eines der wichtigsten Zeugnisse laut Römer 14, ich habe Friede im Herzen, die Tür geht auf und ich kriege noch Bestätigung, 2, 3, also wisst ihr, immer mal Mehrfachzeugnis. Mir selber glaube ich sowieso nichts. Aber ein Mehrfachzeugnis. Wir haben auch erlebt in unserer Ehe, bei praktischen Fragen, wenn wir beide richtig standen, ausdrücklich, vor Gott, dann ist etwas ganz Tolles passiert. Es hat noch nie misslungen. Wenn dann meine Frau eine Gewissheit hat, dann habe ich seltsamerweise in der Regel die gleiche Gewissheit. Und dann haben wir 2 Zeugnisse und dann funktioniert es. Wenn wir 2 abweichen, dann bin ich vorsichtig. Aber guck, das ist so einfach. Die Bibel sagt, du musst der allgemeine Wille Gottes tun, du musst geheiligt leben, du musst das tun, was Gott dir generell sagt. Gib dich Gott hin, lass dich erneuern, lies die Bibel, lass dich prägen, opfere dein Egoismus, opfere dein Eigenwille, deine eigene Ansicht und diene Gott wie ein kleines Kind. Und du wirst den Wille Gottes erkennen.
Ist doch eine Revolution. Ich muss nur gehorsam sein im allgemeinen Willen Gottes und dann zeigt mir Gott der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Bis zur Vollkommenheit zeigt er mir, was sein Wille für mein kleines Leben ist. Eine ganz kleine Anekdote, die ist nicht alt. Ich sitze im Zug. Und durch meine Zahlsache bin ich nicht so gut aufgelegt, sei mal vorsichtig. Ich bin im Zug gehockt und hatte keine Lust, meine griechische Vokabeln zu lernen. Hatte gar keine Lust. Also die Lust ist schon längere Zeit etwas gedämpft. Ich weiß nicht warum. Ich hatte Lust, Entspannendes zu lesen. Und da kriege ich ganz komisch, das war, ich weiß ja, wie der Heilige Geist wirkt in meinem Leben. Plötzlich, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, mir war es klar. Heute ist Griechisch drin, im Zug. Naja, machen wir Griechisch. Aufgeschlagen, seltsamerweise. Ich habe drüber gelesen, wie es manchmal ist, wenn ich gestresst bin. So, ich konnte es fassen, ich konnte richtig lernen, es war toll. Dann gehe ich geschwind raus im Zug und dann habe ich, dass mein Platz besetzt bleibt, habe ich mein Buch hingelegt. Und jetzt kam das Wille Gottes. Gott wollte, dass ich das Griechischbuch raushole, weil da steht riesengroß drauf Bibelgriechisch vorne. Und es ist was passiert. Sitzt mir gegenüber ein junger Mann, so ein Bulle, also ein richtig clever Mann. Der hat sehr handfest und handgreiflich fast ausgesehen. Ich denke, na, das ist kein Normaler. Der sieht mich und hat er mich plötzlich in höflichster Form, da war ich schon mal ganz überrascht, in wunderbar höflicher Form hat er mich angeredet und sagt, sind Sie ein Religionslehrer? Sein nö. Jetzt sind wir in ein sagerhaftes Gespräch gekommen. Das Ende vom Lied war, dass ich ihm meine Zugbibel schenken musste. Na, ich gesagt, wunderbar, wie das der Herr macht, da eine riese Freiheit. War nur mit dem Gespräch und denkt, jetzt bin ich mal gespannt, nur die Hälfte der Strecke hast, wie geht es weiter? Kommt der Nächste. Kann ich hier hinsitzen? Der hat ähnlich extrem ausgesehen. Ich denke, ja, von mir aus. Dann sagt er dann noch, der hat noch gehört, ein paar Fetzen, was mir geredet hat, fängt er munter mit zu diskutieren. Im Aramäischen steht das so und so und so. Jetzt denkt, der will ergreifen, hat jetzt schon mal ein bisschen draufgeschlagen, aber nach ganz kurzer Zeit habe ich gemerkt, der will was anderes, der Mann ist suchend. Jetzt hat sich herausgestellt, es ist ein Aramäer, der höchstes Interesse an Glaubensdingen hat. Renate hat schon die Adresse zum Bibel schicken. Die hat noch gesagt, ihr zwei, ich kann nicht ganze Koffer mit Bibel rumschleifen, jetzt kriegt sie halt der Erste, der Zweite, dem schicke ich sie. Aber wisst ihr, jetzt nur mal ein Beispiel, das ist doch eine Kleinigkeit. Aber im Endeffekt, wisst ihr, ich bete nicht drüber, soll ich das Buch oder das rausziehen, das wäre extrem. Sondern ich bin bereit, auf Gott zu hören und bin offen, wenn ich die Symptome merke, dass Gott anfängt zu reden, dann bin ich offen und frage, Herr, was soll ich? Prompt kam's zum Erlebnis, das ich nicht gehabt hätte, wenn das nicht gewesen wäre. Also da sieht man, Gott greift ein. Aber extrem wäre gewesen, dass ich jetzt jedes Mal bete, bevor ich meinen Koffer aufmache, was soll ich rausholen? Wisst, das ist wieder das andere Extrem, das ist wieder Schwärmerei. Sondern nüchtern, sachlich, aber von ganzem Herzen bereit, der Wille Gottes zu tun, hingegeben, dann wird mir Gott sein Wille zeigen. Dann wird er mal zeigen, was ich mit meinem Job machen soll. Das Geheimnis. Ich tue der allgemeine Wille Gottes und Gott zeigt mir, spezifische Wille Gottes. Dass da natürlich dazu gehört, dass man keine Fliese auslegt im Neuen Testament, ist auch keine Frage. Mein bester Freund hat eine Fliese ausgelegt, ob er mit seiner Freundin in den Urlaub darf. Wir haben ihm gesagt als Brüder, lass es. Er hat es nicht getan. Wisst ihr, was das Ende vom Lied war? Das Ende vom Lied war, dass er inzwischen weg ist. Weit weg. Samt ihre. Das Vlies hat ihn betrogen, der Teufel hat ihn in die Falle genommen durch ein Vlies. Das heißt, ich soll keine Vlies auslegen, sagt die Bibel, sondern ich soll letztendlich hingegeben den allgemeinen Wille Gottes tun und Gott wird es mir zeigen. Zum Schluss, ganz kurz, ein paar praktische Tipps, was Bibel an Praxis weitergibt. Epheser 5, Vers 17. Sie sagt hier ganz nüchtern sachlich, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Kolosser 1, Vers 9 sagt, dass ihr ihn als Vollerkenntnis erkennt. Da gab es Mitarbeiter, die haben gebetet, dass jemand der Wille Gottes als absolute Vollerkenntnis erkennen kann. Kolosser 4, 12. ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht werdet, in allem, was der Wille Gottes ist. Entschuldigung, darf ich mal ganz, ganz praktisch fragen. Für wen von deinen Geschwistern kämpfst du im Gebet, dass er den Wille Gottes vollkommen erkennt? Ich kann es jetzt schon sagen, für niemanden. Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. Darf mal so frech sein, Ausnahme bestätige die Regel. Aber eins ist auch klar. Wisst ihr, wir sind so weit weggekommen vom wahren Wille Gottes durch dieses religiöse Fleisch, das uns alle anhaftet, dass wir manchmal das Einfachste nicht einmal mehr sehen. Wisst ihr, zu mir sagt auch niemand, bet für mich, was ist der Wille Gottes. Das kommen sie, wenn es eine konkrete Entscheidung gibt. Aber dass sie zu mir kommen, bet für mich, dass ich der allgemeine Wille Gottes vollständig erkenne, kommt niemand. Ist klar. Aber die Bibel sagt, das ist es. Und dann in Hebräer 10, 35 sagt sie, du sollst mit Ausdauer diesen Wille suchen. Also nochmals, ich soll zur Vollerkenntnis kommen, ich soll den Wille Gottes suchen und andere sollen mithelfen und beten und ich soll ihn mit ganzer, ich sag's mal, Ausdauer suchen, mit ganzer Kraft. Ich soll wirklich versuchen, dass ich's rauskriege. 1. Petrus 4, 2. Das sind nur ganz kleine Eckpfeilerchen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Wille Gottes. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, Johannes 9, 31 zum Beispiel, dass der, der den Wille Gottes tut, dass den Gott hört. 1. Johannes 5 sagt, wenn wir im Wille Gottes um etwas bitten, dass Gott uns hört. In dem Moment, wie ich im Wille Gottes bitte, dann kommt auch die Gebetserhörung. Wann kommt keine Gebetserhörung? Wenn ich Unsinn bete. Wenn ich keine Verheißung habe. Wenn ich willkürlich bin. Und ich lasse mich auch nicht beeindrucken, wenn jemand sagt, er hat Gebetserhörungen. Ich habe die Neuapostolische haben mir Gebetserhörungen erzählt, da sind mir die Augen überlaufen. Trotzdem ist alles falsch. Sondern hier haben wir einen entscheidenden Punkt. Die Lehre war alle, es war alles falsch, aber Gebetserhörungen war da. Und zwar, die Bibel sagt hier ganz klar, ich soll dem Wille Gottes leben. Und wenn ich den Wille Gottes tue, dann werde ich letztendlich auch erleben, dass Gott meine Gebete erhört. Vielleicht nicht gleich alle, aber langsam wird er beginnen, weil ich immer mehr nur das bete, was Gott auch will, werde ich langsam in ein fruchtbares Gebetsleben hineinkommen. Und Epheser 6 sagt, Knechte des Christus, die den Willen Gottes von ganzem Herzen tun. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich tue den Wille Gottes von ganzem Herzen, der Allgemeine. Ich gucke, dass ich in der Heiligung lebe. Ich gehe der Sünde aus dem Weg. Ich gebe mich Gott auf den Altar. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe für Gott. Ich bin bereit zu tun, was er will. Vor ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und dann werde ich unzweifelhaft alle meine persönlichen Führungen werde ich erkennen. Vor gut bis vollkommen. Ich werde alles erkennen, sagt die Bibel, ist eine Verheißung. Jetzt sagt die Bibel nur, du musst es vor ganzem Herzen suchen. Es geht nicht halb. Vor ganzem Herzen. Du musst gucken, dass du Vollerkenntnis kriegst, dass du gewiss wirst. Du musst es mit Ausdauer suchen. Du musst gucken, dass hier letztendlich auch der Wille Gottes so entscheidend ist, dass du von den anderen Dingen zur Ruhe kommst. Und wenn Gott dich züchtigt, das ist der Hintergrund für 1. Petrus 4, ist der Kontext, wenn er dir schwere Wege gibt, vielleicht ist es, um endlich den Wille Gottes zu tun, dass du ihn nämlich von ganzem Herzen tust. Und da drüber steht strahlend Römer 12. Hingabe, Erneuerung des Denkers, sich vor Gott prägen lassen, nicht denken, wie die Welt denkt, letztendlich, und dann werde ich ihn erkennen. Dann geht es wirklich perfekt. Da gehört natürlich auch dazu, die persönliche Berufung, dann werde ich meinen Platz im Leib Christi erkennen, ich werde meine persönlichen Geistesgaben erkennen, ich werde erkennen, letztendlich, was Gott mir für ein Arbeitsfeld gibt, und ich werde das Maß meines Glaubens erkennen. Aber das Ganze ist einfach. Ich fasse zusammen. Wenn ich der allgemeine Wille Gottes nicht tue, habe ich keine Chance, der spezifische, der einzelne, exakte Wille Gottes für mich persönlich, meine persönliche Führung zu erkennen. Ich muss zuerst bereit sein, den allgemeinen Wille Gottes zu tun und dann wird die Tür aufgehen, wagerweit. Und dann werde ich etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann werde ich auch beginnen, Gott von ganzem Herzen zu suchen und von ganzem Herzen. Wenn ich das tue, dann werde ich zur Klarheit kommen. Und was sagt der Herr Jesus? Wer sind die Echten, die den Wille Gottes tun? Sind wir wieder am Ende. Ich möchte beten zum Schluss, wenn wir uns erheben. Herr Jesus, möchte dir zuerst danken von ganzem Herzen, dass du bereit warst, der Wille Gottes zu tun, dass du bereit warst, deine göttliche Gestalt niederzulegen, Mensch zu werden wie wir, die Himmel zu verlassen, auch die Herrlichkeit der Ewigkeiten vor unserer Zeitrechnung, dass du bereit warst, wirklich in den Dreck dieser Sünde zu gehen, Mensch zu werden wie wir mit allen Beschränkungen. Dass du auch bereit warst, am Kreuz von Golgatha den Fluch der Sünde zu tragen, dich verdammen und verfluchen zu lassen aufgrund dieser Sünde, die ganze Angriffe des Teufels auszuhalten und der Finsternis macht und diesen bitteren Weg zu gehen, den vollen Preis zu bezahlen für alle Sünde. Ich möchte dir einfach danken. Und jetzt gib uns einfach ein Herz, das bereit ist, sich von ganzem Herzen zu bekehren, die in unserer Mitte noch nicht gerettet sind, aber auch letztendlich wir als Gläubige, die wir wiedergeboren sind, dass wir im Glauben leben, dass wir wirklich in dieser Liebe Jesu Christi beginnen, Gutes zu tun, beginnen, uns hinzugeben, wirklich in der Heiligung zu leben, dir zu leben, nicht mehr unser eigenes Leben. Letztendlich deinen Willen suchen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Auf das wir dann auch als letztes Resultat von dir unzweideutig und in einer strahlenden Klarheit erkennen können, was der Wille Gottes in unseren kleinen persönlichen Entscheidungen ist in diesem Leben. Erbarme dich, unser Herr, du weißt, wo jeder steht, und gib uns Gnade, und ich danke dir dafür. Amen.